Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Vor 80 Jahren haben die USA die Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abgerührt. Nur ein paar Tage später haben sie in Nagasaki eine zweite Bombe gezündet. Zwei Angriffe, die die Welt für immer verändert haben.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Am 6. August 1945 haben die USA Hiroshima angegriffen, drei Tage später Nagasaki. Bei diesen zwei Atomexplosionen sind nach Schätzungen über 100'000 Menschen sofort getötet worden. An den Folgeschäden sind bis Ende 1945 weitere 130'000 Menschen gestorben. Ein Ausmass, das man sich auch heute, 80 Jahre später, kaum vorstellen kann. Die Schäden von dieser Tragödie sind in diesen beiden japanischen Städten bis heute sichtbar. Mit dem Abwurf von diesen zwei Bomben ist am 2. September 1945 der Zweite Weltkrieg auch zu Asien vorbei gewesen. Und seitdem ist zum Glück keine einzige Atombombe in einem Krieg mehr zum Einsatz gekommen. Wo der Krieg in der Ukraine im Februar 2022 ausgebrochen ist, ist mehr als einmal darüber spekuliert worden, wie wahrscheinlich das ist, dass der Wladimir Putin den Knopf drücken könnte. Ein Horrorszenario, das wir uns nicht in unseren schlimmsten Albträumen vorstellen wollen. Aber wieso haben die einen Länder überhaupt Atomwaffen und die anderen nicht? Was haben wir 80 Jahre nach dem Atomangriff auf Hiroshima und Nagasaki eigentlich gelernt? Und was braucht es für einen richtigen Frieden? Das bespreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler Laurent Götschl. Er ist Direktor von der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace und Professor an der Uni Basel. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Götschl.
Vielen Dank, ich bin froh, da zu sein.
Zum Einstieg vielleicht eine kleine Definitionsfrage für unsere HörerInnen. Was ist eigentlich Friedensforschung und was untersucht sie?
Friedensforschung untersucht Bedingungen, unter denen Menschen als Gruppen, sei es innerhalb von Staaten oder zwischen Staaten, möglichst friedlich miteinander umgehen können. Beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, zu verhindern, dass es zu Gewaltkonflikten kommt.
Mhm. Und was versteht man unter Frieden? Ist es einfach die Abwesenheit von Krieg?
Es gibt verschiedene Verständnisse von Frieden. Und das, was ihr erwähnt habt, die Abwesenheit von Krieg, ist natürlich sehr wichtig. Vor allem, wenn man an die Leute denkt, die sich jetzt in einem Land befinden, wo das nicht der Fall ist. Aber man redet in der Friedensforschung in dem Zusammenhang von einem sogenannten kalten Frieden oder von einem negativen Frieden. Also es ist begrenzt auf die Abwesenheit von Krieg. Was man eigentlich anstrebt, ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Bedingungen, wo es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu Krieg kommt. Und für das geht es eben noch ein bisschen weiter. Dann versucht man, die Ursachen von allfälligen Konflikten zu erforschen und zu schauen, was man denen gegenüber könnte machen.
Einen grossen Konflikt haben wir ziemlich exakt vor 80 Jahren gehabt, nämlich die beiden Atomangriffe in Hiroshima und Nagasaki. Wie haben die ihr Forschungsfeld jetzt beeinflusst?
Ja, das waren nicht friedliche, sondern Kriegshandlungen gewesen. Es geht primär dort mehr um Kriegsführung, wie will man einen Krieg beenden. In Bezug auf die Friedensforschung, vor allem auch die Friedensbewegung, die zum Teil auch der Akteur war, der Politik, die sich für Friedensforschung hat eingesetzt hat, hat das recht vieles ausgelöst, vor allem auch auf der emotionalen Ebene, wo man gesagt hat, das kann es ja nicht sein, das wollen wir nie mehr erleben, das muss man alles unternehmen, damit es nicht mehr dazu kommt. Und da sind wir nachher wiederum bei der Friedensforschung, die ja generell versuchen möchte, dass es zu kriegerischen Handlungen kommt, zu verhindern.
Mhm. Leben wir jetzt heute, also 80 Jahre nach dem ersten Einsatz von einer Atomwaffe gegen menschengerichtete Hiroshima in einer friedlicheren oder einer unfriedlicheren Welt als damals?
In dem Zeitpunkt, wo es zum Einsatz von der ersten zwei Atomwaffen gekommen ist, hat man sich in einem Weltkrieg befunden. Es ist immer noch die letzte Phase, aber immer noch die Phase vom Zweiten Weltkrieg gewesen. Heutzutage sind wir nicht in einem Weltkrieg. Von dem her gesehen sind wir sicher in einer deutlich friedlicheren Welt. Aber das heisst nicht, dass es überall Frieden gibt. Wir sehen jeden Tag, wo es keinen Frieden gibt. Von dem her gesehen, kann es noch viel besser sein, als es ist.
Jetzt befinden wir uns ja auch in einer Zeit, wo eben die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen wieder rasant steigen. Ist es Wettrüsten zwischen den Atommächten im Gang? Könnte man das so sagen?
Es ist generell wiederum ein Wettrüsten im Gang, nachdem viele Jahre die Ausgaben für Waffen, für militärische Angelegenheiten sind zurückgegangen, beobachtet man seit ein paar Jahren einen anderen Trend. Von dem her gesehen, ja, weist es momentan in Bezug auf die Ausgaben, die Investitionen nicht in die richtige Richtung.
Mhm. Und wie schätzen Sie konkret die Gefahr von einer nuklearen Eskalation aktuell im Vergleich zu damals ein oder zu nach Hiroshima ein?
Also die Situation ist ganz eine andere. Es hat viele Untersuchungen und auch verschiedene Ansichten gegeben, wieso es damals in Nagasaki und Hiroshima zum Einsatz von Nuklearwaffen gekommen ist. Auf der einen Seite hat man gesagt, ja, es ist darum gegangen, den Krieg endlich zu beenden und vielleicht hat es noch mehr Opfer gegeben, wäre der Krieg noch viel länger weitergegangen, als es nach dem Abwurf von den beiden Atomwaffen der Fall war. Andere haben aber gesagt, es war nur zweitrangig, den Krieg möglichst schnell zu beenden. Es ist vor allem darum gegangen, den Vorsprung, den dann die USA hatten, in der Entwicklung von Atomwaffen wirklich zu demonstrieren gegenüber der damaligen Sowjetunion. Der Hauptkonkurrent und so am Anfang des Kalten Krieges den amerikanischen Machtanspruch zu demonstrieren. Ich glaube, dass seit dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zum erneuten Einsatz von Atomwaffen würde kommen, gesunken ist. Der Beweis ist, dass es nicht mehr dazu gekommen ist. Aber das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft.
Eben, Atomwaffen sind ja auch immer ein Spielball von der Macht, oder? Das ist genau das, was Sie jetzt auch angesprochen haben.
Genau, also Atomwaffen werden oft bezeichnet auch als politische Waffen, Waffen, die eigentlich gar nicht dazu gedacht sind, eingesetzt zu werden, sondern einem Ränkespiel zwischen den Nuklearstaaten zu dienen. Wegen dem ist sie auch etwas Spezielles, eine Nuklearmacht zu sein. Man ist aber nicht sicher, ob die Waffen nicht trotzdem könnten eingesetzt werden. Und man muss schon sagen, es führt kein Weg an der Einsicht vorbei, dass solange es Atomwaffen geben wird, solange sie Teil von der Militärdoktrin von gewissen Staaten werden sein, solange wird das Risiko bestehen, dass sie mal eingesetzt werden.
Offiziell gibt es ja jetzt 5 Atommächte. Das ist China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA. Von welcher Atommacht geht die grösste Gefahr aus?
Ich werde jetzt da kein Ranking machen. Ich würde wagen zu hoffen, dass momentan von keiner von diesen Atommächten eine akute Gefahr ausgeht. Auch wenn auf Atomwaffen verwiesen wird und sie wieder mehr Thema sind von der internationalen Politik als noch vor ein paar Jahren. Ich denke nicht, dass es kurzfristig ein realistisches Szenario gibt, dass eines von diesen Ländern die Waffe würde einsetzen.
Aber wieso gibt es denn eigentlich seit dem Atomsperrvertrag von 1968 anerkannte, respektive legale Atommächte? Kurz gesagt, warum dürfen gewisse Länder Atomwaffen haben und andere nicht?
Das war ein Kompromiss, den man damals ausgehandelt hat. Sobald ein Land Atomwaffen hatte, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass weitere Länder das auch würde haben. Und man hat sich nachher angefangen überlegen, was jetzt die Auswirkungen könnte sein von einer unbremsten sogenannten Proliferation. Das heisst, dass immer mehr Staaten Atomwaffen haben. Wie kann man aber so etwas eingrenzen? Wie kann man das zu einem ganz selektiven Club machen? Vor allem damals ist es so darum gegangen, Forschung im Nuklearbereich für zivile Zwecke zu nutzen, nicht zuletzt eben auch für Energieproduktion, Stichwort Atomkraftwerk. Sogar die Schweiz hat sich ja damals überlegt, eine Zeit lang selber Atomwaffen zu akquirieren. Und dann ist man zu diesem Vertrag gekommen. Und der Vertrag ist eigentlich von der Idee her ziemlich gut. Er hat gesagt, also wir haben 2 Arten von Staaten, die Mitglieder werden können, nämlich die jetzt Atomwaffen haben. Und auf der anderen Seite die, die keiner haben und sich verpflichten, auch keine zu akquirieren, keine herzustellen oder zu kaufen. Und auf der Gegenseite würden sich die Staaten, die damals Atomwaffen hatten, dazu verpflichten, sukzessiv immer mehr abzurüsten. Und die Brücke zwischen beiden
nicht passiert.
Genau. Und die Brücke zwischen beiden Verpflichtungen, das ist auch noch wichtig, ist eben gewesen, dass die Staaten, die Atomwaffen hatten, sich offen würden zeigen und das technische Wissen, das sie haben, den nicht-atomaren Ländern für die zivile Nutzung zur Verfügung stellen. Mhm. Also eigentlich ein cooles Konstrukt, aber es funktioniert nicht ganz. Einerseits hat es eben Staaten, die neue Atomwaffen haben und andererseits hat die Atomwaffenstaaten sich bisher nicht bereit gezeigt, wirklich abzurüsten.
Mhm. Ja, und dann gibt es ja auch noch inoffizielle Atomstaaten, oder? Beispielsweise Indien, Pakistan, Nordkorea und wahrscheinlich auch Israel. Was ist denn noch der Sinn von so einem Vertrag? Oder was müsste passieren, dass der erfüllt wird?
Zunächst mal müssten die Staaten, die Atomwaffen haben, sich bereit zeigen, selber abzurüsten. Zweitens müsste, wenn eben das passiert, der Nimbus, also das besondere Prestige, das mit dem Besitz von Atomwaffen verbunden wird, abnehmen oder am besten ganz verschwinden. Und, ja, und insgesamt wäre die Welt ein bisschen gerechter und ein bisschen stabiler. Dann wäre vielleicht das Bedürfnis, Atomwaffen zu haben, auch nicht mehr so gross wie jetzt. Aber was auch noch wichtig ist, ist, dass, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ich meine, es hat rund 200 Staaten auf der Welt und auch wenn man alle inoffiziellen Atommächte dazu zählt, es ist immer noch eine sehr kleine Minderheit von Staaten, die Atomwaffen hat.
Mhm.
Und von dem her gesehen, kann man immer noch hoffen, dass man das wird auf einer sehr begrenzten Anzahl Staaten können begrenzt behalten.
Mhm. Ein anderer wichtiger Vertrag wäre der Kernwaffenverbotsvertrag, der besagt, dass man Atomwaffen vollständig verbietet. Der ist aber von keiner von den offiziellen Atommächten unterschrieben worden. Wieso gibt es denn den überhaupt?
Ja, es ist bei internationalen Normen, wie auch sonst bei Normen, ja oft der Fall, dass sie sich so langsam entwickeln. Und irgendwann ist diese Idee anerkannt. Und dort ist das Ziel wirklich zu sagen, man will die Atomwaffen nicht nur begrenzen, sondern man will sie ächten. Also es geht nicht, dass man Atomwaffen hat. Und es ist, wenn wir vorhin von Hiroshima geredet haben, ist das natürlich direkt dort zu sehen mit Bezug auf das, was damals passiert ist. Und man sieht, es ist eigentlich undenkbar, es sollte undenkbar sein, dass man wiederum die Art von Waffen auf die Art und Weise einsetzt. Und je mehr Staaten den Vertrag ratifizieren, umso mehr Gewicht wird die Ächtung haben. Aber wie er gesagt hat, ich meine, es müssten früher oder später natürlich auch Staaten, die die Waffen selber haben, bereit sein, sich dieser Norm zu unterwerfen.
Mhm. Und auch wenn jetzt ein Staat den Kernwaffenverbotsvertrag unterschrieben hat, was haltet ein Staatsoberhaupt davon ab, in einer Eskalation vielleicht den Auslöser zu drücken?
Ja, die Idee ist natürlich, und das steht auch so in dem Vertrag, dass die Staaten wirklich die Atomwaffen nicht mehr haben, oder? Und das wäre sicher auch mit gewissen Überprüfungsmechanismen dort zu verbinden, so wie man das bei anderen Waffenkategorien, die kontrolliert werden, auch macht. Und nachher muss man sich trotzdem auch überlegen, ich meine, ja, was ist denn das Ziel von einem Staat in Bezug auf seine Außen- und Sicherheitspolitik? Ich meine, Staaten sind zwar nicht besonders moralische Wesen, aber sie haben doch jeweils gewisse Interessen. Und das, was wir vorhin gesagt haben in Bezug auf die USA und Nagasaki und Hiroshima, das sind so die zwei Interessen, Kriegsbeendigung und zu zeigen, ich bin der Größte auf der Welt, die damals verbunden waren. Und seither sind die Waffen vor allem politisch gewesen, um sich gegeneinander können zu positionieren, können abzuschrecken. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Man muss nicht unbedingt Nuklearwaffen haben, um das zu machen. Und von dem her gesehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es mal eine Welt wird geben, wo man das nicht mehr auf die Art und Weise wird müssen machen.
Jetzt sind ja eben so Verträge quasi Lösungsansätze zum Abrüsten führen. Welche anderen Lösungsansätze gibt es vielleicht zum Abrüsten?
Ja, man kann natürlich Staaten gewisse Anreize bieten, damit sie entweder Waffen nicht entwickeln oder die sie haben, abgeben. Man hat das vor vielen Jahrzehnten ist das mit Südafrika der Fall gewesen, wo es die lange Nuklearwaffen hat wollen entwickeln. Das ist etwas, wo mit unterschiedlichem Erfolg seit auch vielen Jahren jetzt mit Iran probiert wird. In der Regel schafft man das oder könnte man das schaffen, wenn man wirklich schafft, die Interessen von dem Land, wo denkt, es könnte am besten mit der Entwicklung von Atomwaffen oder mit dem Weiterbestand von Atomwaffen zu erreichen, andersweitig können zu befriedigen. Also, dass ein Land sich zum Beispiel sicher fühlt, auch ohne Atomwaffen, oder dass ein Land gemäss im eigenen Ermessen genug ernst genommen wird, auch wenn es keine Atomwaffen hat.
Ein berühmtes Beispiel, respektive ein historisches Wettrüsten und dann im Nachgang auch Abrüsten, wäre ja der Kalte Krieg gewesen. Kann man jetzt für das Jahr 2025 Lehren aus dem ziehen?
Der Kalte Krieg ist in dem Sinn ein Erfolg gewesen, in Anführungszeichen, als dass er nie warm ist worden. Wobei, das ist zu relativieren. Es hat ja jenseits von Europa sogenannte Stellvertreterkriege gegeben während dem Kalten Krieg. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Vietnamkrieg, der sehr tragisch war für alle involvierten Akteure. Aber es ist nicht zum grossen Eklat gekommen, es ist zu keinem Krieg in Europa gekommen. Ich denke, eine andere Lehre, die man daraus könnte ziehen, neben dem Nicht-Eklat, dank der gegenseitigen Abschreckung, ist auch die Vertrauensbildung. Man hat auch versucht, parallel zu dieser gegenseitigen Abschreckung sich zu nähern, zu gewissen Prinzipien, vor allem im Rahmen mit der damaligen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZD, wo zu einer Organisation geworden ist, wo nächstes Jahr die Schweiz auch wiederum den Vorsitz wird haben. Und die Vertrauensbildung, die ist sehr wichtig. Und ich denke, das ist ein Bereich, wo man mindestens so sehr und aus meiner Sicht natürlich noch viel mehr sollte den Akzent setzen als auf einen Abschreckungsbereich, der zwar kurzfristig kann stabilisieren kann, aber keine Probleme löst.
Mhm. Zum Schluss, um vielleicht nochmal rasch zu den Atommächten zurückzukommen, ist es realistisch zu sagen, dass es eines Tages hoffentlich keine Atommacht mehr gibt?
Ja, in der aktuellen Zeit ist, wenn man das bedingungslos mit Ja beantwortet, wird man als weltfremd betrachtet. Ich glaube nicht, dass es kurzfristig wird passieren. Aber ich kann mir und will mir vorstellen, dass es mal wird möglich sein.
Allerletzte Frage: Was kann ich als Einzelperson machen, dass wir in eine friedlichere Zukunft steuern?
Ja, man soll sich für Weltpolitik interessieren, unabhängig davon, wie viel man davon versteht. Und man soll sich engagieren, auf welcher Ebene auch immer. Es muss nicht unbedingt in der Politik sein, es kann auch im gesellschaftlichen Bereich sein, mit Fragen, die mit Weltpolitik zu tun haben. Und das muss nicht nur im Bereich Atomwaffen sein, das kann auch im Bereich Sozialpolitik, Migration, Umwelt der Fall sein.
Danke Ihnen vielmals für die Einsicht und Ihre Auskunft, Herr Götschl.
Merci. Gern geschehen.
Wenn du noch mehr über Friedensforschung erfahren möchtest, dann lass doch in die Folge «Wie wird Frieden verhandelt?» rein. Dort erklärt Laurent Götschl, wieso echte Verhandlungen selten gelingen und was es braucht, damit Waffen tatsächlich dauerhaft still liegen. Wir verlinken es dir in den Shownotes. Mein Name ist Dina Albisetti und ich entlasse euch jetzt mit einem Random Fact, gesprochen vom Reto Scherer aus dieser Folge. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Astronomen schätzen, dass es im sichtbaren Universum mehr Sterne gibt als Sandkörner auf allen Stränden der Erde.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.